Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Und diese Woche bin ich nicht mehr alleine, sondern darf heute in einer regulären Ausgabe mit einem geschätzten Experten von mir aufnehmen. Wir wollen natürlich über einiges sprechen, denn wir sind in einer ganz, ganz heißen Phase aktuell in der Saison. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen stehen ganz, ganz wichtige Entscheidungen an. Und eine Entscheidung mit der SG Flensburg-Handewitt sorgt für ein bisschen Frust bei einer Person. Darüber sprechen natürlich aber auch, wie die Ergebnisse und den Blick werfen auf das, was ja passiert ist in den vergangenen Tagen. Mein Name ist Sebastian Mühle und ich habe heute den geschätzten Robin Buhlitz bei meiner Seite. Hallo Robin.
Ja, hallo Sebastian, schön mal wieder dabei zu sein und gerade zu dieser heißen Phase wieder einzusteigen.
Ja, genau. Wir sitzen hier Montagabend 23:23 Uhr, knapp Schnapszahl. nicht ganz Schnapszahl, aber zumindest ne, gleich Zahlen hintereinander. Wollen uns mit dem beschäftigen, was am Wochenende passiert ist. Und lass uns mal mit dem Rekordmann anfangen, Robin. Er hat es endlich geschafft. Hans Lindberg hat den Rekord von Kyung Shin Yeon gebrochen, hat am Wochenende, am Samstag beim Spiel gegen Minden mit 12 Toren diesen Rekord geknackt. Und es war beste Hans-Lindberg-Manier, kann man fast sagen.
Ja, absolut, absolut standesgemäß. Ne? 12 Tore gemacht, ja. 92% Quote, also 12 von 13 getroffen, hat nur einen aus dem Feld verworfen, 5-7 Meter getroffen und ich glaube 45. 46. Minute war es dann soweit. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, also ich saß hier bei mir zu Hause auf der Couch, habe mir das Spiel angeschaut und hatte schon ein bisschen Gänsehaut, als er das Ding dann reingeworfen hat. Ne? Man hat natürlich auch alles nach rechts abgeräumt auf ihn, das hat man schon gemerkt. Aber ja, es war schon, ja, war ein schöner Moment einfach so, weil das ist ja, da schreibt einfach ein Sportler, der die Bundesliga seit Jahren prägt, sage ich mal, der schreibt dort Sportgeschichte und du bist halt als Zuschauer live dabei. So. Und das finde ich, ist schon ein ziemlich erhabener, besonderer Moment. Und das habe ich einfach gemerkt. Also wir lieben das ja. Wir lieben diesen Sport, verfolgen diesen Sport. Und so ein Moment ist dann einfach was Beeindruckendes, was Besonderes. Man merkt, dass dieses Knistern in der Luft liegt. Und dann wurde ja auch diskutiert im Nachhinein, ob man so ein Spiel unterbrechen muss. Die Halle wurde ein bisschen abgedunkelt. Hans Lindberg wurde abgefeiert. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ey, natürlich muss das gemacht werden. Sorry, der Mann hat Historisches erreicht. Wissen wir, ob da jemals wieder jemand rankommt? So, wie lange hat denn bitte schon der Rekord von Jon da gestanden? Also, und Hans Lindberg hat den jetzt gebrochen. Natürlich ist es dann okay, wenn wir mal kurz für 3 Minuten das Spiel unterbrechen. Ehre, wem Ehre gebührt. Ganz einfach. Beeindruckend. Und Hans Lindberg, für mich einer der größten Handballer aller Zeiten.
Ja. 2.906 Tore hat er aktuell. Das ist absolut beeindruckend. Und das, obwohl ihm ja noch 150 Tore geklaut wurden. Da gab es ja vorher noch eine riesen Diskussion darüber, weil ja die Tore, die er für den HSV geworfen hat, als die pleite gegangen sind, ihm aberkannt worden sind, weil diese Spiele noch annulliert worden sind vom HSV-Handball. Und deswegen hätte er es schon längst geschafft. Deswegen ist natürlich noch mal ein bisschen mehr, aber er wird wahrscheinlich spätestens in der nächsten Saison diesen Rekord da von 3.000 Toren auf jeden Fall knacken. Und es war das 32:26, ich habe es gerade noch mal gesehen. Ich glaube, die Handball-Lichtmoland-Publik hat noch mal geteilt gehabt, dieses Tor dazu mit ein bisschen Lichtspektakel mit dabei. Das war cool, es hat einfach gepasst. Mit Sicherheit kann man darüber diskutieren. Ich finde, man kann auf jeden Fall da in so einem Moment auf jeden Fall schon mal kurz Pause machen. Das war schon auf jeden Fall ein Highlight. Und ich meine, klar, sowas passiert nicht alle Tage. Ob das für ewig hält, keine Ahnung. Wir werden es nie wissen. Da gab es auch danach die wildesten Diskussionen. Ich glaube, Alfred Gisterson hat gesagt, nein. Oder das ist möglich, hat er gesagt. Aber dann Kretsche und Bob Hanning haben gesagt, nee, das ist nicht mehr möglich. Also es ist schon auf jeden Fall ein Rekord, der wahrscheinlich erstmal ein gewisses Jahr auf jeden Fall stehen wird, weil wir auch keinen aktuell haben, der da jetzt in nächster Zeit irgendwie rankommen kann. Ich glaube, Sky hatte mal so ein bisschen Juri Knorr in den Raum geworfen, aber dafür müsste dann auch mindestens 200 Tore in den nächsten 14 Jahren werfen und das muss man erstmal schaffen.
Ja.
Aber sein Vorteil ist immerhin, er wirft wie Hans Lindberg die 7 Meter. Das kann auf jeden Fall schon positiv sein.
Ja, aber 14 Jahre am Stück 200 Tore zu werfen, puh.
Das ist schon eine Herausforderung.
Das ist schon eine Hausnummer, muss ich sagen, definitiv. Also ich gönn's ihm. Ich gönn's ihm. Wäre wunderschön, wenn der deutsche Mittelmann die nächsten 14 Jahre so eine Performance abliefern würde. Hätte ich nichts gegen, aber ich glaube, es ist schwierig.
Ja, zumal auch auf so einer Position ist natürlich auch das Verletzungsrisiko vielleicht auch noch ein bisschen höher als auf außen, wobei natürlich auch da, wenn da mal ein Gegenspieler dir blöd reinläuft, kannst du auch dich schwer verletzen. Also von daher, wir schauen einfach mal, und wenn wir uns das Spiel anschauen, ich meine, ja, die Füchse haben das standesgemäß gewonnen, haben sich auch so ein bisschen dafür für die letzten Wochen, wo sie sich sehr schwer getan haben, so ein bisschen den Frust von der Seele geworfen, vielleicht mal ganz gut beschreiben. Die letzte Woche haben sie verloren gehabt beim BHC und jetzt wirklich dann mit so einem Spiel mal wirklich den Frust von der Seele geworfen, 42 Buden. Und ja, wir müssen auch sagen, wenn wir uns auch mit Minden beschäftigen, Robin, 3 Spieltage vor Schluss, 5 Punkte Rückstand auf Wetzlar, das Ding ist gelaufen, die werden da nicht mehr zurückkommen.
Das Ding ist gelaufen, besonders unter dem Gesichtspunkt, wie Wetzlar sich einfach in den letzten 1-2 Wochen präsentiert hat. Ne? Wetzlar
und
hat
auch stark, wie Minden halt. Ne?
Also ja, ich wie,
halt,
genau,
ist
wie
halt Minden, nicht also, da.
Minden hat den Matchball gegen Hamm nicht genutzt. Das war, da war das Thema durch. Ne? Also ja, gegen Hamm nicht zu gewinnen, das hat ganz einfach, das hat den Minden dann das Knick gebrochen. Am Ende hat Wetzlar natürlich dann auch einen Big Point gelandet, in dem sie Lemgo geschlagen haben. Ich weiß nicht, was letzter oder vorletzter Spieltag. Ja, Wetzlar hat sich da unten rausgezogen. Das ist okay. Wetzlar gehört in die Bundesliga und Minden kratzt wirklich seit Jahren immer wieder an diesem Abstieg. Und vielleicht tut es der Mannschaft auch einfach mal gut, runterzugehen und mal einen Neustart zu machen.
Ja, ich finde, da muss man auch kadertechnisch, finde ich, da muss man einiges drüber machen. Für mich ist da nicht so eine klare Struktur erkennbar. Das ist so viel Wechsel Jahr für Jahr. Da muss man wirklich nicht mal Gedanken machen, muss man mal eine solide Basis einfach mal suchen aufzubauen, die man dann vielleicht mal für 2-3 Jahre machen kann. Oder wenn man wirklich mal einfach welche so Säulen einfach hast. Du hast mit mal ziemlich eine Säule hinten drin, aber davor ist immer so viel Wechsel mit dabei. Das ist wirklich ja, nicht gut. Das macht es schwer natürlich auch für die Trainer, das bestmöglich hinzubekommen. Frank Carsten hat es das Beste immer gegeben. Auch seine Zeit geht jetzt zu Ende in Minden. Wir sind in der neuen Saison einen neuen Trainer. Mal gucken, was er dann hinbekommen kann, in der zweiten Liga aufzusteigen. Ist auch nicht ganz so einfach, immer dann direkt im darauffolgenden Jahr. Lübeck kann aktuell davon so ein bisschen so ein Lied singen. Ist ja auch sehr, sehr schwer tun aktuell mit dem Aufstieg. Also von daher, ja, schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Lass uns aber vielleicht zum spannenden Meisterschaftskampf weiterschauen. Ne? Auch da waren ja beide Mannschaften Einsatz. SC Magdeburg und der THW Kiel, die aktuell die besten Karten haben. Wie gesagt, Füchse mit 4 Punkten Rückstand auf Kiel. Mit einem Spiel, mit 2 Spielen zurück, bei noch 3 ausbleibenden Partien. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig. Und ja, was soll man sagen? Die SC Magdeburg hat die Hausaufgaben erledigt. Gewinnen knapp mit 30-28 gegen die SG Flensburg-Handewitt.
Ja, beeindruckend. Also beeindruckend, wie Magdeburg diesen Saisonendspurt meistert, gestaltet und dran zieht. Das Erreichen des Final Fours in der Champions League, jetzt gegen Flensburg da zu sein, in der Crunch-Time, wenn alle aufgerieben sind, Oskar Bergendahl gerade erst wieder zurückgekommen, Magnus Saugstrup gerade erst wieder zurückgekommen, Philipp Weber war zwischendurch auch verletzt. Das ist wirklich beeindruckend, was die Magdeburger da spielen. Saugstrup, 100% Quote, 3 von 3 gemacht. Oskar Bergendahl, 100% Quote, 3 von 3 gemacht. Also die Kreisläufer, die echt Saugstrup schwer verletzt war und Bergendahl auch sich die ganze Zeit durchgeschleppt hatte, haben großartige Performance gezeigt, auch hinten in der Abwehr. Und ja, Mikkel Darmgard ist ein Spieler, ne? Der hat 11 Tore gemacht, aber ich weiß nicht, jeder, der das Spiel nicht gesehen hat, Mikkel Darmgard hat 21 Wurfversuche und 11 Tore. Der Typ ist verrückt, der ist einfach nur verrückt. Aber trotzdem ist es ein unglaublich begnadeter Handballer und der geht dann vorne weg und dem ist es egal, wenn er jeden zweiten Ball nur trifft. Der hat 52% Wurfquote, aber dann macht er halt 11 Hütten und gewinnt das Ding am Ende für Magdeburg. Unglaublich.
Ja, ja, absolut unglaublich. Und vor allem brauchte Magdeburg halt auch Michael Darmgard, ne? Weil Wiesli Christiansson ist da verletzt und auch Kai Smith hatte mal nicht diesen überragenden Tag, den wir halt irgendwie dieses Jahr von ihm gefühlt in jedem Spiel erwarten, dass er da halt eine Wurfquote von 70%+ aufwärts hat, mindestens 7 Tore wirft und alles in Grund und Boden schmeißt. Nur 3 von 8 und da waren halt diese 11 Tore von Michael Darmgard auch wirklich enorm wichtig. Und Michael Darmgard war ja nicht nur auf dem Spielfeld ja Mann, über den man geredet hat, über seine Leistung, sondern auch dann danach, wo er im Interview mit Jens Westen war, was glaube ich einer der komischsten Interview war, die ich je gesehen habe, wo er gefragt wird von Jens Westen, ja, ob ihn denn bei dem entscheidenden Wurf, ich glaube, an 1,5 Minuten, Minute vor Schluss, wo dann das, ich glaube, das 3-Tore-Abstand wirft, wo er gefragt wird, ob ihn dann der Arm gezittert hat. wo halt Michael damals sich so fragt, okay, warum stellst du mir so eine Frage, weil er hat sowieso so viele Würfe genommen, bei denen zittert ja der Arm eigentlich nicht und hat sich irgendwie so hochgeschaukelt, dass es dann darum ging, dass Sky ihn kritisiert hatte, immer dafür, dass er so viele Würfe nimmt, was dann aber positiv hervorgehoben wurde von Jens Westen, dass er der Mann war mit den meisten Würfen auf dem ganzen Feld und Jens Westen war so überfordert mit der Situation, dass er das Interview einfach abgebrochen hat mit den Worten, ja, das können wir jetzt auch einfach sein lassen. Also das war wirklich, also wenn dieses Interview gesehen haben, das war sowas von kurios und komisch und Jens Westen hatte überhaupt keine gute Figur in meinen Augen gemacht, also bin mal gespannt, wie nächstes Jahr vielleicht bei deinen eingebunden sein wird, aber also damit hat sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert, muss ich ganz ehrlich zugeben und Michael Dagenbart hat mir so ein bisschen leid, weil wirklich, er hat ein tolles Spiel gemacht und wird dann da so ein bisschen so, ja, blöd von der Seite in Anführungsstrichen angemacht, also das war schon sehr, sehr schade für ihn, aber trotzdem Magdeburg toll gespielt und auch Mike Jensen ganz wichtig, ne, 12 Paran, auch er ist es ja auf seinen Abschiedstournee, dann nochmal so eine Rolle zu spielen in so einer vollen Halle, ich glaube, das ist jetzt auch nochmal für ihn so ein toller Abschiedsmoment so ein bisschen.
Ja, Mike Jensen hat sich aufgeschwungen, Nicola Portner war zu Beginn der Rückrunde und bis Mitte der Rückrunde ein starker Faktor bei den Magdeburgern, hat dann aber echt nachgelassen, Mike Jensen spielt seit ungefähr 3-4 Wochen eine wirklich, wirklich wichtige Rolle. Ne? Ich würde auch sagen, seit 3-4 Wochen ist er die Nummer 1 im Magdeburger Tor. Nicola Portner kriegt echt wenig Spielzeit und er ist total on fire. So, ne? Ich weiß nicht ganz genau, ob Mike Jensen überhaupt schon einen neuen Vertrag unterschrieben hat irgendwo. Unter dem Gesichtspunkt spielt er natürlich auch, sage ich mal, um seine Zukunft. Und zeigt sich da einfach als starker Rückhalt der Magdeburger und ist in der entscheidenden Phase der Saison einfach da. Vielleicht nochmal, um auf Mikkel Damgaard zurückzukommen. Was Jens Westen da gemacht hat, das verstehe ich auch nicht ganz. Also ne, Damgaard wirft irgendwie 17 Sekunden vor Ende das entscheidende Tor, ne, nachdem Flensburg einen 3-Tore-Lauf hatte und auf ein Tor dran war. Nimmt er sich diesen Wurf und dann diese Frage zu stellen, so nachdem Mikkel Damgaard der Matchwinner war. Also der hat Magdeburg das Spiel gewonnen, da gratuliert man zu einer herausragenden Leistung und kann dann vielleicht in eine etwas tiefergehende Analyse, das ist ja erstmal sowieso das Erste, ne, unmittelbar nach Abpfiff am Spielfeldrand eine tiefergehende Analyse zu machen, weiß, glaube ich, jeder, dass das irgendwie vergebene Liebesmühe ist mit Profisportlern. Aber da dann irgendwie nicht das Fingerspitzengefühl zu haben und erstmal zum Sieg zu gratulieren und zu der herausragenden Leistung und dem Matchwinner zu gratulieren, das ist halt einfach, ja, Fehl am Platz, meiner Meinung nach. Dann.
Ja, fand ich auch. Also ich fand, wie er da rangegangen ist, das Interview war sehr, sehr kurios, sehr komisch. Also er hat mir halt wirklich, also Jens Westen manchmal, also ich will jetzt nicht meinen Kollegen schlecht machen oder so, aber manchmal hat er wirklich so Phasen, wo ich mir so frage, was er da für komische Fragen manchmal stellt. Das war wieder so einer dieser Momente, wo ich es einfach nicht verstanden habe, was da irgendwie sein Ziel war mit diesem Interview. Mit diesem Abbruch hat er mir jetzt auch keinen Gefallen getan. Und Mike Jensen ist ja, glaube ich, noch nicht sicher, also noch nicht offiziell verkündet. Es soll ja aber wohl dieser Torwechsel mit Benfica geben, dass er darüber geht nach Sportugal und dafür Sergio Hernandez nach Magdeburg kommt. Aber die verkünden, glaube ich, ihre Wechsel immer erst am Saisonende. Deswegen ist es bisher nur ein, in Anführungsstrichen, offenes Geheimnis und keine offizielle Bestätigung bisher, aber das soll ja auf jeden Fall so sein. Aber auch er hat ja wirklich eine tolle Leistung, 12 Paraden, 31% Quote, wichtige Rolle gespielt und da hat dann auch seine Gegenüber so ein bisschen Schatten gespielt, die auch zusammen 12 Paraden hatten. Also auch gut, wobei Müller definitiv der bessere gewesen ist und vielleicht zu Buric, der sich sehr, sehr schwer getan hat. Müller mit 8 Paraden, 38%, Buric nur 4 bei 20%, aber lass uns eigentlich mehr so ein bisschen über das drumherum reden in Flensburg. Denn es ist ja jetzt klar, wer der neue Trainer wird. Man hat sich jetzt endlich, oder man hat jemanden jetzt gewohnt, man hat jemanden verkündet. Es ist Nikolai Krikau vom GOG Gutme und das ist bei Mike Bult überhaupt nicht gut angekommen, denn der hat gesagt, mit mir wurde gar nicht gesprochen, überhaupt nicht, ob er die Rolle übernimmt. Und da war er verständlicherweise ziemlich gefrustet.
Ja, verständlicherweise ziemlich gefrustet. Es ist auch so, man darf nicht vergessen, dass er ja nichtsdestotrotz natürlich Co-Trainer war, ne? Und jetzt interimsmäßig übernommen hat. Und es war eigentlich immer klar, dass nach einem neuen Trainer gesucht wird. Und ich kann ihn verstehen, dass er, sage ich mal, er hat eine gute Leistung gezeigt, er hat das Team wieder irgendwie so ein bisschen gefestigt. Gut, jetzt diese Niederlage gegen Magdeburg natürlich, die ist vollkommen in Ordnung. Also die passiert einfach, weil auch so ein bisschen die Luft aus dem Meisterschaftskampf natürlich raus ist. Aber ich verstehe nicht ganz, warum er sich da jetzt so echauffiert und so zeigt, dass er da ja überrascht drüber ist, sage ich mal. Weil das kam nicht überraschend für ihn. Das muss man einfach so sehen, dass das dass Flensburg diesen Neuanfang auch mit einem neuen Trainer starten möchte, der vielleicht auch nicht unbedingt seit vielen Jahren schon das Team begleitet. Und da verstehe ich, dass dann ein frischer Impuls von außen geholt wird.
Ja, klar, natürlich.
Und die Entscheidung, da kann ich Flensburg nur zu gratulieren. Du holst dir Pütlik und den Kreisläufer von Georgi Gutmann und dann holst du noch einen Trainer dazu. Also besser kannst du es ja nicht machen. Also Hut ab vor Holger Glandorf, der diese Transfers koordiniert und eingetütet hat. Das ist ganz, ganz großes Kino, was die da veranstaltet haben, die Flensburger. Diese drei Mann in die Bundesliga zu holen.
Ja, definitiv. Also auch über den Namen müssen wir uns darüber unterhalten. Also Nikola Kickau, einer der aufstehenden Trainer, was er mit Gok da gemacht hat. Überragend stand dieses Jahr im Viertelfinale der Champions League mit der vermeintlich kleineren der zwei dänischen Teams. Überragend, was er dort gezeigt hat. Also auch, er hat ja mit Morten Olsen auch jemanden in der Bundesliga erfahren. Also er wusste ja auch, was es auch abgeht. Und er hat ja auch schon fleißig Deutsch gelernt. Das war ja wohl auch so, also nur eine Frage der Zeit, dass er in die Bundesliga kommt. Und da ist natürlich... Es sind nicht so viele Teams auf dem Niveau, wo man halt sagen kann, da können halt interessant sein. Das ist natürlich mit Flensburg direkt an der Grenze zu Dänemark natürlich dann perfekte Option für ihn offen geworden. Und da war natürlich klar eigentlich, dass es wird. Ich glaube, war auch nicht der erste Name, der gefallen ist, als dann klar war, dass Weimar nicht mehr Trainer ist. Deswegen, ja, absolut Top-Mann.
Und im Endeffekt, du hast es gerade angesprochen, der gute Mann hat mit Morten Olsen zusammengearbeitet und eigentlich ist diese Kombination fast genauso wie Mike Machulla und Jim Gottfriedsson ganz am Anfang war. Da war Mike Machulla auch ein junger Trainer. Jim Gottfriedsson, ja, vielleicht noch nicht so erfahren damals wie Morten Olsen, aber dieses Gespann so, also du siehst ja schon, dass er mit einem total erfahrenen, wahnsinnig guten Mittelmann extrem gut zusammenarbeiten kann. Und jetzt baut er zusammen mit Jim Gottfriedsson dieses neue, etwas jüngere Team in Flensburg auf. Für mich ist es eindeutig und ganz klar, Flensburg wird direkt ab nächster Saison aber sowas von um den Titel mitspielen. Und an Flensburg wird kein Weg vorbeigehen. Es sei denn, Kiel wird noch groß zaubern auf dem Transfermarkt.
Abwarten, weiß ich nicht. Ich sehe noch nichts kommen, aber man weiß nicht, was man noch will, ist irgendwie auf Transfermärkten passiert. Da gibt es ja auch noch die verschiedensten Gerüchte, dass da in Barcelona finanzielle Sorgen gibt. Wer weiß, was Kielsen mit den finanziellen Sorgen ist. Da ist ja auch immer alles, ja, sag ich mal, bunt möglich. Und jetzt vielleicht auch abschließend noch jetzt Mike Bult, wollte ich noch ein Wort sagen, weil er auch gesagt hat, dass er einfach mit ihm einfach gar keiner gesponnen hat, wie es überhaupt mit ihm weitergeht, sei es jetzt als Haupttrainer, aber auch beziehungsweise als Co-Trainer, weil er hat immer noch einen Vertrag bis 2026 bei der SG. Macht hier so ein bisschen, also finde ich auch ein bisschen schade, dass man da mit ihm einfach nicht drüber spricht. Also man kann ja auch ganz einfach zu ihm sagen, du Junge, hier, ne, wir haben uns mal Gedanken gemacht, du bist jetzt nicht für uns der hauptberufliche Trainer, so und so sieht vielleicht die Zukunft dann aus mit dem Kriegau, aber solltest dann vorher mit ihm gesprochen haben, bevor du diese Entscheidung verkündest, damit er nicht am Ende dann irgendwie so halt genau das passiert, wie halt jetzt passiert. Denn er hat es einmal sowohl gesagt, glaube ich, in der Medienrunde als auch dann bei Sky. Und das sieht dann der Verein nicht ganz so glücklich aus in der Kommunikation, wie es da angegangen ist mit den aktuell handelnden Personen. Denn er ist ja aktuell die handelnde Person auf der Trainerbank. Deswegen ein bisschen unglücklich da von Holger Glandorf. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal eine kurze Pause. Kommen wir gleich zurück, damit es hier noch viele weitere Themen zu besprechen. Wir müssen auch die Kieler schauen, aber natürlich noch auf weitere Themen. Und dann gehen wir dann gleich hier weiter bei Anruf einmal bei Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück und machen einfach weiter mit den Handball-Zirkus mit den Männern und wollen da dann den Blick werfen auf den aktuellen Tabellenführer im THW Kiel. Und ja, was sollen wir eigentlich zu dem Spielkurs sagen? 35-26 gewinnt sie daheim gegen Erlangen, die ja überhaupt nichts gegenzusetzen hatten gegen wirklich wirbelnde Kieler.
Absolut, absolut. Also Kiel hat sehr, sehr, sehr dominant und beeindruckend gespielt. Also so wie man Kiel eigentlich am Ende der Saison kennt, sage ich mal, ne? Wenn es dann in die heiße Phase geht. Es hat leider mit dem Champions League Final vorne nicht gereicht, aber Paris einfach zu übermächtig dieses Jahr. Schade natürlich, aber ja, dementsprechend wird sich Kiel die Chance nicht nehmen lassen und sich hier die Meisterschaft, glaube ich, holen. Ich glaube, das Thema wird nicht mehr spannend. So, dafür haben sie viel zu stark gespielt. Und gerade gegen Erlangen, muss ich sagen, weil Erlangen hat starke letzte 3-4 Wochen gezeigt und wirklich, wirklich gut performt. Und dann mit 9 Toren zu gewinnen, ist schon eine beeindruckende Leistung. Weiß ich nicht. Ist klassisches THW Kiel in der heißen Phase der Saison und finde ich beeindruckend. wie sie die Rückrunde gestaltet haben, wie Philipp Biercher den Fokus der Spieler darauf gelegt hat, die Meisterschaft wirklich komplett voll anzunehmen, weil es sei ja irgendwie, Kiel ist ja in die Rückrunde gegangen, sage ich mal, ich glaube als Tabellendritter oder Tabellenvierter und hat sich komplett fast schadlos gehalten jetzt in der Rückrunde. Und das mit einem Kader, der natürlich auch hier und da immer mal wieder Verletzungen hatte, das darfst du nicht vergessen. So, Steffen Weinhold hat gefühlt die Saison über ja mehr verletzt als gespielt. Niklas Ekberg hatte eine Verletzung zu Beginn der Rückrunde, hat er sich verletzt nach der Weltmeisterschaft. Sander Sargosen war immer wieder irgendwie anfällig etc. Der Einzige, der immer wieder natürlich durchgezogen hat, ist Domagoj Duvnjak. Ich glaube, der Mann ist einfach gar nicht kaputt zu bekommen. Aber es ist stark, was Kiel aus dem, was sie haben, gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz irgendwie, also wirkt es auf mich ein kleines bisschen komisch, weil ich sehe irgendwie die SC Magdeburg, wenn sie die Verletzungen nicht gehabt hätten, als stärkere, bessere Mannschaft an, muss ich sagen. Aber Kiel ist vielleicht auch ein bisschen das eingespieltere Team in der Tiefe dann. Mit Nikola Bielik, mit Domagoj Duvnjak, mit Mija Sarabec, mit Reinkind etc. Also die haben halt einfach diese Optionen, die schon viele Jahre zusammenspielen. Und das macht sich dann über so eine ganze Saison einfach bemerkbar. Und das ist das, was ich so beobachtet habe jetzt diese Saison, dass Kiel das durch Erfahrung, glaube ich, jetzt am Ende wirklich dreht. Und dann, ja, wievielte Meisterschaft sie holen, ich habe es vergessen. Ich habe aufgehört zu zählen.
Auf jeden Fall die X-te. Ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Also es ist schon ganz, ganz viele. Und ich habe gerade noch mal geschaut, sie haben ganze 3 Punkte in diesem Jahr verloren. Die 1 Niederlage gegen SCDR FK Leipzig. Also in der Phase, stimmt, wo die Leipziger alles gewonnen haben, gegen jedes große Team gefühlt, haben sie da verloren. Der andere Punkt verloren gehabt, 34-34 gegen Magdeburg. Und ja, du spielst eigentlich was an, was ich mir halt auch so denke. So, also ich habe mir auch das Spiel auch angeschaut am Mittwoch, wo sie gegen Paris gespielt haben, wo natürlich auch ein bisschen Verletzungssorgen mit dabei gewesen sind, aber wo ich so in beiden Spielen in Paris nicht das Gefühl hatte, dass sie denen wirklich gewachsen sind, um denen wirklich dagegen zu kommen. Also klar, natürlich bei den Pariser hatte dann das Kisubans ein überragendes Spiel, nicht einen einzigen Fehlwurf in 2 Partien. Ich glaube, 12 von 12 die Quote. Wird er wahrscheinlich auch nie wieder in 2 Spielen jeweils werfen. Ja, es war irgendwie so nicht dieses, keine Ahnung, dieses brutale Kiel, wo wir die wir schon früher gekannt haben, wo die einfach, du das Gefühl hast, okay, die können ja zu jedem Zeitpunkt auftreten und einen 4-5-Tore-Lauf starten. Das sind sie halt irgendwie nicht, aber sie kriegen es halt trotzdem irgendwie halt hin, ihre Spiele so runterzuspielen. Auch wenn sie ein bisschen angeschlagen gewesen sind jetzt in der Bundesliga, kriegen sie das in einer unglaublichen Form hin und vor allen Dingen kriegen das halt auch defensiv halt hin, was sie halt zum Beispiel in Europa überhaupt nicht hinbekommen haben, kriegen sie halt einfach da irgendwie in der Bundesliga, dass sie da ihre Routine ausspielen und dann nicht teilweise so überrannt werden, wie es in der Champions League der Fall gewesen ist. Und das ist schon irgendwie, ja, irgendwie für mich so ein Rätsel. Es sind irgendwie 2 Gesichter des THW Kiels und ja, in der Bundesliga funktioniert es halt einwandfrei. Und bei Europa hat es ja irgendwie gereicht ins Viertelfinale, wo sich auch wahrscheinlich fragen, wie hat es überhaupt funktioniert, aber dann am Ende hat es dann fürs Champions League Final doch nicht gereicht, weil einfach PSG einfach zu stark gewesen ist. Und ja, es ist auf jeden Fall schon sehr komisch, der THW Kiel in dieser Saison. Das, glaube ich, können wir so festhalten.
Ja, definitiv. Du hast halt keinen Sander Sargosen auf internationalem Level mehr, der dann in so einem Spiel auch 8-10 Tore macht. Ne? Das hat er diese Saison ganz, ganz selten gemacht. Ich glaube, das können wir an einer Hand abzählen, die Spiele, wo er wirklich herausragend gespielt hat. Und das war in den ersten 2 Saisons für Kiel schon ganz anders. Ne? Ich erinnere mich an den Champions-League-Sieg im Corona-Final-Four. Ja. Da hat Sander Sargosen die Champions-League gewonnen für Kiel. Also das war unglaublich einfach. Und das ist in dieser Saison ganz einfach nicht der Fall. Und ja, ich weiß nicht, ich will ihm überhaupt nicht vorwerfen, dass er mit dem Kopf vielleicht schon ein Kolstad ist. Er war natürlich auch lange verletzt. So, das ist natürlich auch eine Sache, ne, die dann immer mit da reinspielt. Aber diese Chancenlosigkeit gefühlt gegen Paris, die hat mich schon gewundert. Und ja, war einfach schade so, weil ich weiß nicht, eigentlich sehe ich den THW Kiel, wenn er auf Top-Niveau spielt, schon auf Augenhöhe mit Paris, natürlich, muss ich sagen.
Ja, ich weiß gar nicht jetzt, wo ich es gesehen hatte. Ich meine, irgendjemand hatte mir geschrieben, irgendwo der große Unterschied zu Paris in den vergangenen Jahren ist, dass sie jetzt gute Torhüter haben. Das muss man einfach sagen, Yannick Krehn hatte 2 tolle Spiele Und hast nicht vergessen, dass Andreas Palikan auch noch auf der Bank saß. Ja. Also das war wirklich, der wirklich starkes Tor. Ich bin sehr gespannt auf das Final Four, wie sie dort schlagen werden. In Köln bin ich mal sehr gespannt drauf. Aber
das wird nichts. Magdeburg gewinnt das.
Also okay, gut, dass wir das schon geklärt haben. Ja, wenn wir über Köln sprechen, müssen wir natürlich noch über die Mannschaft sprechen, die zuletzt auch sehr groß in Köln aufgespielt hat, die Neckarlöwen, die ja dort das Pokalfinale vorgewonnen haben. Sie haben ihr Spiel knapp gewinnen können gegen die Hannover Burgdorf mit 31-30 in einem Spiel, wo vor allen Dingen sich David Späth sehr aushalten konnte. 16 Paraden, ganz wichtiger Faktor, dass man diese Partie gewinnen konnte, denn man war jetzt nicht so überzeugend, hat da wirklich einige Lücken offenbart defensiv, aber der Hannover hat die wirklich reihenweise vergeben. Das war wirklich haarsträubend, die Chancenbewertung.
Ja, definitiv. Aber Hannover, weiß ich nicht, Hannover gegen die Rhein-Neckar-Löwen, das hätten wir jetzt vor der Saison auch nicht unbedingt als Topspiel erwartet. Und ich muss sagen, das war am Sonntag ein absolutes Topspiel. Hannover hat eine wahnsinnig geile Saison gespielt. Sorry die Wortwahl, aber die haben einfach eine großartige Saison gespielt. Wie der HSV es jetzt auf einmal geschafft hat, an denen vorbeizuziehen, weiß ich gar nicht, weil eigentlich, ja, klar, der HSV spielt auch eine super Saison, aber Hannover hat sich echt, also das ist der Handball, den die spielen, das macht richtig Spaß. Vor allen Dingen haben die einen Kader, von dem ich nicht erwartet hätte, dass diese Ergebnisse dabei zustande kommen. Also die werden sich sicherlich punktuell verstärken und dann werden wir mit denen auch nächste Saison richtig Spaß noch haben. Und die Rhein-Neckar-Löwen, da haben wir ja jetzt schon oft genug drüber gesprochen. Denen ist natürlich hinten raus die Luft ein bisschen ausgegangen. Dann haben sie noch einmal komplett drei Gänge hochgeschaltet in Köln beim Final Four des DHB-Pokals. Aber es war ein großartiges Spiel. So, Juri Knorr wieder in Topform, hat wieder 10 Hütten gemacht, gute Bälle verteilt, Quote aus dem Feld jetzt nicht ganz so gut, aber trotzdem, also er hat auch irgendwie so dieses Tief so ein bisschen überwunden und das Spiel hat Spaß gemacht, weil das war Kampf, aber auf sehr hohem Niveau, dieser Kampf, sage ich mal. Und das ist, glaube ich, für jeden, der selber auch Handball gespielt hat oder Handball spielt, ist so ein Spiel auch richtig, richtig schön anzugucken, wenn es so richtig die ganze Zeit hin und her geht und übel spannend ist.
Ja, definitiv, definitiv. Und ich glaube, einen Tag zu vergessen hatte einzig Branko Vujovic 3 von 13 Quote. Das, ja. Also der hat sich wirklich enorm schwer getan. Der ist, glaube ich, wirklich, der wusste, glaube ich, irgendwann gar nicht mehr, wo er hinwerfen sollte, weil gefühlt jeder Ball irgendwie nicht ins Tor ging. Das war echt brutal für ihn. Das tat mir echt leid. Er war echt wirklich total überfordert, hat mir noch ein bisschen angesehen. Aber er hat natürlich gesehen, dass einfach an beiden Seiten zwei absolute Trainerblöcke stehen, mit Sebastian Hinze bei den Löwen und Christian Prokop bei Hannover. Das hat enorm viel Spaß gemacht. Und Hannover hat ja sowieso viel zu feiern gehabt. Lindhorst ist jetzt aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Also das ist natürlich auch sehr schön, weil es natürlich auch ein Hannoveraner Stadtteil ist. Und da ist natürlich, drei Teams in den ersten drei Ligen jeweils vertreten, weil die zweite Mannschaft von Hannover auch in der dritten Liga ist. Also Hannover Handball, das passt irgendwie sehr, sehr gut zusammen in der aktuellen Zeit. Das muss man da einfach so festhalten. Lass uns noch zum Duell von TBV und TVB kommen, also nicht verwechseln, also es ist nur ein Wort, ein Buchstabendreher. Der TBV gewinnt mit 29-24 gegen die Stuttgarter. Ja, bei den Stuttgartern, ich weiß nicht, will ich groß darauf eingehen, aber irgendwie ist da jetzt, nachdem der Klassenerhalt dann klar war, irgendwie so ein bisschen die Luft raus. Auch ja, der Auftritt gegen Lemgo, eine Mannschaft, wo ich sagen will, okay, das ist so etwas, wo man sich vielleicht dann auch messen müsste, wenn man so ein bisschen Richtung Mittelfeld möchte. Das war irgendwie in der ersten Halbzeit einfach viel zu wenig von der Mannschaft. Das ist irgendwie so, ja, es ist halt passiert und steht man dann halt da und denkt sich so, okay, gut, warum haben wir eigentlich so klar verloren die erste Halbzeit?
Ja gut, das ist der TVB Stuttgart,
über den wir... Ja, ich weiß, aber ich will ja mehr zuzusprechen, bitter zu werden.
Über den wir seit 3-4 Jahren reden. Wenn der Klassenerhalt geschafft ist, dann ist okay. So, und dann ja, Ziel ist Platz, keine Ahnung, 15, vielleicht 14, vielleicht wird es 13. Wenn es dann irgendeiner von den dreien wird, ist auch okay so. Ja, ich weiß nicht, die Verlängerung mit dem Trainer, mit dem Schweikert, haben wir ja auch schon besprochen, dass wir das nicht ganz verstehen können, ob es da jetzt immer so weitergehen soll. Ne? Jetzt sind sie 15. und ja, dann war es dazu. Also, dass sie nicht mal frisch auf Göppingen hinter sich lassen können werden, sage ich mal, das ist schon komisch, also was Stuttgart da macht. Ne? Und Lemgo hat sich nochmal, also ne, vor 4-5 Wochen stand Lemgo noch auf dem 14. Die haben nochmal kurz 2-3 Gänge hochgeschaltet und gesagt, ja, nee, so wollen wir das auch nicht beenden hier, nachdem wir im Final Four waren. da unten in der Dings. Jetzt kämpfen sie sogar noch um einen einstelligen Tabellenplatz. Also die haben sich wieder gut gefangen, nachdem sie irgendwie auch echt so eine komische Saison hatten. Aber die Lemgoer mussten sich natürlich auch krass finden. Ne? Du darfst halt einfach nicht vergessen, dass Giacchima Ellison, der immer um die Torjägerkanone mitgeworfen hat, und Jonathan Karlsburg hat der Stammspieler beim Champions-League-Sieg-Anwärter bei Barcelona ist. Also diese beiden Spieler, ne, haben einfach beim TBV gespielt letzte Saison noch. Und wie Lemgo das aufgefangen hat, sage ich mal, mit Lukas Hutecek und Tim Sutton, der, ne, ich liebe ihn, aber er ist halt auch inzwischen Mitte 30, so, hat wieder eine großartige Leistung gegen Stuttgart gezeigt. Ja, ich finde es stark, wie Lemgo sich gefangen hat. Und wenn die Mannschaft jetzt irgendwie sich mal ein bisschen mehr findet, ist vielleicht auch wieder ja, mehr drin. Für Europa wird es nicht reichen. Dafür ist das Team echt viel zu schwach besetzt. Jetzt gehen die Guardiola-Zwillinge auch noch. Also Lemgo muss noch richtig zulegen auf dem Transfermarkt, meiner Meinung nach. Weil sonst müssen sie auch nach unten gucken. Und Stuttgart, ja, Stuttgart wird wieder nach unten gucken. Immer.
Also ich möchte es nochmal kurz klarstellen. Tim Sutton ist 27, also Mitte 30.
Oh, sorry.
Da hat
oh,
er noch ein bisschen was zu. Ich wollte es gerade sagen. Also Mitte 30 ist eigentlich, bin ich schon so alt, dass er schon so lange mit dabei ist.
Und der spielt gesehen. Schon so lange Handball.
Ja, der spielt schon richtig lange Handball. Also ich weiß, das war damals einer der großen Talente, die davor kam, wo man sich aus, glaube ich, so aus der Löwenakademie, glaube ich, sogar von den Löwen aus der Jugend, wo man also gesagt hat, okay, der kannst du echt schaffen. Also ich mag ihn immer noch sehr gerne. Und bei deinen Aufzählungen hast du eigentlich sogar noch einen Mann vergessen, finde ich. Denn Samuel Zehnder, finde ich, der macht das richtig gut in
seinem Ja, Wahnsinn. Wahnsinn.
7 Tore wieder, besser Werfer, 138 Tore nach 24 Spielen.
Toll. Und war was? 4, 5 Wochen verletzt?
Ja.
Das darfst du nicht vergessen. Der Mann, sage ich dir, der schenkt den Deutschen aber sowas von im Eröffnungsspiel vor Rekordkulisse, schenkt er den Deutschen aber erstmal richtig 10 Hütten ein, sage ich dir, ey.
Den muss man wirklich im Auge behalten. Also wirklich, das ist, da haben sie auf links außen, haben sie also echt einen guten entdeckt. Das muss man einfach ganz, ganz klar lassen. Und Hudecek macht auch ein bisschen Schritte nach vorne. Klar, auch er ist noch jung, da darf man auch nicht zu viel erwarten, aber er ist auf jeden Fall auf einem richtigen Weg. Und ja, ich bin da sehr, sehr gespannt, wie der TBV dann noch, wenn er die eine oder andere Personalie macht, bekannt geben wird. Bei Personal können wir noch 1-2 auf jeden Fall noch eingehen. Muss nicht unerwähnt lassen, dass die MT Melsung noch ein bisschen was getan hat auf der Kreisposition, nachdem ja jetzt klar war, dass sie mit Gleb Kalaresch wohl doch nicht verlängern wollten, obwohl sie erst wollten, dann wieder nicht. War ja ein großes Hin und Her, wo ja sogar die Bild-Zeitung darüber berichtet hat mit ja irgendwie einem gesendeten Vertrag, den es wohl gegeben haben soll, der aber nicht unterschrieben gewesen ist. Das ja, hat man sich jetzt wohl darauf geeinigt, Gleb Kalaresch mit dem Verein verlassen. Er geht, wenn ich das richtig verstanden habe, nach lass mich ganz kurz gucken, nach Ungarn, genau. Das ist, dort wird er dann hingehen zur Pick Szeged. Und wenn wir in Ungarn sind, kommt auch da der Nachfolger her. Und zwar vom Rivalen von Szeged, Telekom Veszprém. Dort kommt Adrian Sipos her. Eine Verpflichtung, die ich nicht ganz verstanden habe, denn Sipos ist eigentlich ein reiner Abwehrspezialist und international ja erfahren, okay, aber halt irgendwie trotzdem nicht wirklich groß in Einsatz getreten, zumindest offensiv nicht. Und in der Zeit, wo der Sport mehr schneller wird und weniger Angriffe abgewechselt sind, kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Dafür habe ich aber viel mehr verstanden, was die VfL Gummersbach gemacht hat. Ne? Christian Heusen geholt und Milos Vujovic, zwei wirklich starke Außenspieler mit dazu bekommen und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut mit Daniel Redmann zusammen und Georgi Czakrobatsche von Montpellier. Ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen. Ich habe noch ein bisschen Zeit, den Namen zu lernen in Sommerpause.
Ja. Ja, gut, MT Melsung, ne, das ist so, weiß ich nicht.
Ist halt Melsung.
Ich habe das Gefühl, die wollen MT Hollywood werden, so der Bayern. Vergleich zum Fußball irgendwie, was sie da machen. Also ich habe den Christopanz-Wechsel schon nicht verstanden. Jetzt gut, jetzt haben sie natürlich irgendwie, Christopanz hat jetzt mal 12 Hütten gemacht, 12 von 12. Ich weiß es nicht. Also wir werden das nächste Saison natürlich wieder beobachten und wieder erwarten, dass Melsungen da oben mitspielt. Aber also ganz ehrlich, irgendwann muss es dann mal mit Europa klappen, weil irgendwann hat doch auch B. Braun keinen Bock mehr, da so viel Kohle drin zu verbrennen. Gut, die machen Milliarden im Jahr Umsatz. Natürlich ist dieses Handball-Engagement irgendwie dann ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber ich verstehe es nicht ganz. Und von der MT Melsungen weggehen zum VfL Gummersbach, großartige Transferpolitik. Großartig, was sie da gemacht haben. Sie haben sich mit Daniel Redmann geht zu Gummers, genau, richtig? Ja, genau. Haben sie sich einen echt starken emotionalen Torwart geholt, der voll in diese Atmosphäre in Gummersbach total reinpasst, und dass die Füchse Berlin Vujovic gehen lassen, ziehen lassen, nach Gummersbach, kann ich nicht verstehen. Das ist einfach ein wahnsinnig guter Linksaußen. Also da hat Gummersbach einen richtig, richtig starken Spieler bekommen. Und Gummersbach wird dann definitiv nach oben schielen nächste Saison. Und der Wettkampf da oben ums internationale Geschäft, der wird spannend werden. So, wenn Hannover noch ein bisschen aufrüstet, der HSV mischt da oben mit, Gummersbach drängt da oben rein. Gut, dann haben wir mit Magdeburg, Flensburg, den Füchsen und Kiel natürlich die Top 4 irgendwie so gesetzt. Aber das wird richtig spannend, irgendwie die ersten 6, 7 Mannschaften, wie die sich untereinander bekriegen und ob dann vielleicht nächste Saison auch wirklich mal einer von den dreien, sage ich jetzt mal, ne, oder vieren, vielleicht Melsungen, Hannover, Gummersbach, HSV, vielleicht sogar in diese Top 4 vorstoßen kann. Wenn es auch vielleicht nur bis zur, weiß ich nicht, Mitte der Rückrunde ist oder so. Aber könnte ich mir vorstellen, dass eine von den vier Mannschaften da nächste Saison vielleicht oben mal mithalten kann. Weil alle, also abgesehen, Melsungen müssen wir mal gucken, aber alle.
Ich wollte gerade sagen, Melsungen.
Ja, aber sonst alle echt auch gute Transferpolitik immer gezeigt haben jetzt in den letzten Jahren.
Ja, ich meine, Hamburg wird ja wahrscheinlich Europa spielen, ne, sind ja aktuell Sechster, und dadurch, dass die Löwen ja auch diesen 5. Platz innehaben, werden sie ja wahrscheinlich dort spielen. Haben jetzt aktuell 4 Punkte Vorsprung, also 4 Minuspunkte Vorsprung auf Burgdorf und ein Spiel noch, das aussteht. Gut, dass es gegen die THW Kiel am Wochenende vor ausverkauften Haufen in der Barclaycard Arena. Ist natürlich ein bisschen unglücklich, weil natürlich auf dem Wochenende ja auch das European League Final vor in Flensburg ist, aber ich denke, das kann man vielleicht sogar miteinander verbinden, wenn man schnell ist mit dem Auto. Soweit ist es, glaube ich, von Hamburg nach Flensburg, glaube ich, gar nicht. Aber da muss man natürlich Glück haben, dass die Autobahn frei ist. Das ist in Hamburg nicht immer so einfach gegeben. Dann machen wir jetzt mal eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück und haben noch auf jeden Fall das Frauenthema noch, denn dort auch ist es enorm spannend. Auch da stehen wichtige Entscheidungen an, deswegen beim Planeta Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah, und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Und wir sind zurück hier bei Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und werfen jetzt einen Blick auf die Frauen-Bundesliga, denn da ist der vorletzte Spieltag jetzt durch und es ist nur noch ein einziges Spiel, was jeweils aussteht, um dann die letzten Entscheidungen zu treffen. Und wenn wir uns das anschauen, Robin, können wir eigentlich bei einer Entscheidung schon den Haken hintermachen, den dritten Platz, denn Dortmund hat das direkte Duell gegen Blomberg gewonnen, am Mittwoch mit 31-28, und auch wenn sie gegen den Thüringer HC noch verloren haben, mit 34-40, sind sie bei noch einem ausstehenden Spiel 2 Punkte vor Blomberg und Oldenburg und haben eine Tordifferenz, die mindestens um 50 Tore besser ist. Also Dortmund kann auf jeden Fall wieder für Europa planen.
Ja, definitiv. Das haben sie sich auch verdient. Dortmund hat eine starke Saison gespielt, ganz ehrlich. Also die sind
vor allen Dingen mit den Umständen, die es in Dortmund gegeben hat, mit der Unruhe.
Also die Wahnsinnsunruhe zu Beginn und haben sich dann gefestigt und waren Ja gut, Bietigheim kannst du nicht angreifen, ne? Das ist, die spielen auf einem anderen Stern Handball, habe ich das Gefühl, in dieser Liga. Und ja, ganz stark, was sie, wie sie sich in Europa präsentiert haben, wie dramatisch bitter kann man ausscheiden, bitteschön, in einem Halbfinale. So, und jetzt wird es nichts mehr, also das wird nicht mehr eng werden und dementsprechend freue ich mich, dass Dortmund nächste Saison wieder international spielt, weil sie einfach bewiesen haben, dass sie international auch konkurrenzfähig sind. Und das ist doch das, was wir im Endeffekt wollen. Also so schön wir natürlich auch alle irgendwie Handballromantiker sind, wollen wir dann natürlich auf internationaler Bühne auch Mannschaften sehen, die einfach das Potenzial haben, dort auch richtig was zu reißen. Und das können die Dortmunder alle mal.
Definitiv, sie haben es bewiesen in diesem Jahr und auch im letzten Jahr, wo sie auch wirklich gut gespielt haben in der Champions League. Also das ist ja schon, haben sie auch eine gute Abdruck hinterlassen. Mal gucken, wie es dann in der kommenden Saison dann dort in der European League schaffen, ob sie es wirklich mal dann schaffen, den Titel zu holen. Ich meine, den Kader nächstes Jahr, der ist nochmal einen Ticken besser, muss man einfach ganz klar sagen, was da an Qualität dann nochmal dazukommt. Also da, das wird richtig, richtig spannend da in Dortmund auf jeden Fall werden. Vielleicht können sie es ja dann schaffen mit Bietigheim, die ja dann einen neuen Trainer haben, vielleicht dann ganz, ganz oben anzugreifen. Aber das ist auf jeden Fall schon ganz, ganz spannend. Natürlich bitter für Blomberg, die ja noch gewonnen haben dann am Samstag gegen Bensheim Auerbach mit 30-27. Aber sich nicht ganz belohnen konnte für diese wirklich starken Wochen, die sie hatten. Sie haben sich wirklich reingefightet. Auch da war ja Unruhe drin und so weiter. Auch wenn ich da dann auch wieder, ich habe vor ein paar Tagen wieder die Lippische Landeszeitung gelesen, wo ich mich wieder noch in den Kopf gefasst habe, was man da, wie man das versucht, schlecht zu reden und totzuschweigen, was dort passiert ist. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Aber trotzdem sportlich haben sie es hingekriegt, gewonnen mit 3 Toren und da hat es nochmal ein bisschen spannend werden lassen hinten raus, indem sie eigentlich gut gestartet sind, eine gute erste Halbzeit hatten. Aber dann hat Starke Melanie Veit am Ende diese Partie für sie gerettet.
Ja, ich finde, du hast es gerade kurz angesprochen, ich finde es beeindruckend, ne? Unter was für einem Chaos diese Mannschaft sich gefangen hat, so, ne? Also dieses mediale Chaos und was da passiert ist. Das mediale Chaos ist ja gar nicht das Problem, sondern also da sind ja einfach Sachen vorgefallen, die schrecklich sind, ne, für so ein Team einfach, wenn du es mal so betrachtest. Aber dieses Team hat sich so krass zusammengerauft und wirklich stark gespielt. Und jetzt, klar, sticht irgendwie keiner heraus, ne? Wir haben einfach 3 Spielerinnen beziehungsweise 4 Spielerinnen mit 5 beziehungsweise 6 Toren. Das ist eine so starke, geschlossene Mannschaftsleistung, die da aufs Feld gebracht wurde. Und ich hätte niemals gedacht, dass sie den 4. Rang noch erobern, wenn ich ehrlich bin.
Ich auch nicht unbedingt. Also so, gerade nach dem Saisonstart, der wirklich holprig verlaufen ist, dass sie dann noch 4. werden. Also wirklich, das haben sie sehr, sehr gut hingekriegt. Das hat die Mannschaft mit und auch mit Trainer Steffen Bickner wirklich sehr, sehr gut geschafft. Auch wenn es an ihn natürlich auch so das Kritik gibt für seine Methoden. Aber sportlich, wie gesagt, haben sie es halt hinbekommen. Und dann lass uns mal in den deutlich spannenderen Keller schauen. Denn da, ja, gibt's erste Erfolge bzw. erste Veränderungen, denn die Sportunion Neckarsulm hat es geschafft zu gewinnen gegen BSV Sachsen-Zwickau. 28-25 gewinnen sie und holen 2 ganz, ganz wichtige Punkte, denn jetzt stehen sie nicht mehr auf dem Relegationsplatz, sondern jetzt sind sie auf dem 12. Platz und Zwickau ist 13.
Gefahr laufend, dass ich ins Phrasenschwein einzahlen muss, würde ich sagen, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Neckarsulm.
Das kostet aber richtig.
Ja, Neckarsulm geht das erste Mal seit, was weiß ich nicht, ja, seit dem, keine Ahnung, 5., 6. Spieltag runter vom Relegationsplatz, ne? Und scheint genau zur richtigen Zeit irgendwie das Herz in die Hand zu nehmen und den Abstiegskampf anzunehmen. Ja, für Sachsen-Zwickau ist es natürlich saubitter einfach. Haben jetzt natürlich zum Abschluss noch ein Heimspiel gegen Waiblingen, was relativ dankbar ist. Neckarsulm muss zur Union Halle Neustadt, die relativ stark ein Spiel, also die gewonnen haben gegen Leverkusen, und sich retten konnten. Das ist vielleicht natürlich für Neckarsulm ein Vorteil, dass Halle Neustadt sich dadurch gerettet hat, aber die Konstellation wäre ja auch gar nicht zustande gekommen, sage ich mal, wenn Neckarsulm nicht gewonnen hätte. So, also es wird wirklich spannend hinten raus nochmal. Für Sachsen-Zwickau fände ich es einfach schade, sage ich mal, weil Neckarsulm hat sich das so eingebrockt. Und da finde ich irgendwie ist nicht okay, wenn die dann sich irgendwie so, ich will nicht sagen dreckig, das war nicht dreckig, aber wenn die sich dann jetzt retten, also ja, schwierig.
Ja, Neckarsulm, ja, kriegt es halt hin. Sie hat halt einfach dieses in Anführungsstrichen dieses Glück, dass sie halt diese zwei verhältnismäßig einfachen Spieler halt da nicht mehr raushalten haben, gegen halt Mannschaften, die sie halt mit dem Qualität in der Karte, die ja durchaus vorhanden ist, so ist es ja jetzt nicht, also da sind ja Top-Spielerinnen, Nationalspielerinnen mit dabei, dass sie halt einfach dann natürlich sich darauf vorbereiten konnten, dass sie halt den vollen Fokus darauf legen konnten, dass sie halt genau wussten, okay, wir können es halt immer selbst schaffen, müssen ein bisschen aufpassen, vielleicht können wir da vielleicht nochmal eine Überraschung holen, aber sie haben es halt selbst in der Hand gehabt und man muss einfach sagen, in der ersten Halbzeit war einfach Zwickau nicht da, nur 9 Tore. Offensiv war da teilweise so fehlerhaft mit dabei, überhaupt nicht gut agiert und dann haben sie dann auch noch die Torhüterin stark geworfen. Sarah Wachte, 8 Paraden, 36% Quote. Eine ganz, ganz wichtige Rolle hat sie da eingenommen, um, ja, um ihrem Team zu helfen. Und ja, am Ende hat es halt einfach nicht gereicht. Also Nelis Kurskarts hat versucht, alles Mögliche wegzuhalten, aber ihre Vorderleute haben einfach zu viele Fehler dann einfach gemacht, um in so einem Spiel dann zu gewinnen. Da musst du wirklich gucken, dass du perfekt spielst und das haben sie halt einfach halt nicht hinbekommen. Und jetzt sind sie halt in dieser Rückstand, mit dem sie jetzt hinterherlaufen müssen. Sie müssen halt irgendwie gucken, dass sie die Punkte gut machen können. Und was ja aber auch noch, dass man nicht außer Acht lassen dürfen, ne? Wenn es richtig dumm läuft, dann steigen die Bad Wildungen Vipers, die ja einen überragenden Saisonstart haben, dann können die auch noch absteigen, Robin. Denn das sind nur 2 Punkte Unterschied und ein Torverhältnis unter Torunterschied bei Differenz von 14. Das ist machbar, denn sie müssen nach Buxtehude, die haben jetzt nichts mehr zu gewinnen. Klar, da geht es nur um Prestige, aber das kann noch ganz, ganz dumm für die Vipers laufen, dass sie müssen noch im Ende in die Relegation.
Ja, aber die Bad Wildungen Vipers lassen sich nicht mit 14 Toren abwerfen. Also,
sie müssen sich, ne? Also sie müssen einen Punkt holen, das müssen sie machen.
Genau, sie müssen einen
Punkt holen. Weil halt die Zwickauer können halt gut 14 Tore halt gegen Weibling gut machen. Nichts Böse gegen Weibling, aber das ist halt einfach so.
Weibling, ja, aber
halt
Weibling wird sich auch vernünftig verabschieden wollen. Da brauchen wir jetzt nicht drüber. Also Weibling wird jetzt auch nicht aufgeben, so, ne? Gut, gegen Metzing 32.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Heftiges Brett.
Letztes Heimspiel in der Bundesliga, dich so abzuschlagen.
Ganz genau. Also, ne, das wird so, die werden sich nicht abschlachten lassen. Definitiv nicht. Das werden sie nicht tun. Und die werden da vollen Kampf aufs Brett ziehen. Also, weiß ich nicht, vielleicht Sachsen-Zwickau wird es gewinnen, aber definitiv nicht mit mehr als 3 oder 4 Toren. Vielleicht mit 5. Und dementsprechend wird es nicht mehr eng für die Vipers.
Das glaubst du. Da ich dich drauf festnageln.
Da kannst du mich gerne drauf festnageln. Aber die Konstellation ist nichtsdestotrotz total irre, ne? Also wann hat es denn mal so krassen Abstiegskampf da gehabt? Also finde ich schon spannend. Hat fast was von Fußball-Bundesliga der Herren. Da sieht es ja vom letzten Spieltag ähnlich aus. Also das ist schon cool. Ich mag diese Phase der Saison, muss ich einfach sagen. Also da weiß ich gar nicht, wo ich überhaupt hingucken soll. Also da fehlt mir da braucht der Tag 40 Stunden und die müssen alle nacheinander angepfiffen werden. Ich will mir alles anschauen.
Ja, also ich habe gerade mal geschaut in der Zwischenzeit, wo du mit mir gesprochen hast. Also das Hinspiel zwischen den beiden Teams ging 27-26 für Zwickau aus. Zur Halbzeit stand es damals 14-9. Also das, Also wie gesagt, wenn die es vielleicht beide Halbzeiten schaffen, na, müssen wir mal gucken. Also es ist auf jeden Fall möglich, dass die Vipers noch runter können. Also da müssen die schon wirklich sehr, sehr achtsam sein, dass die da halt am Ende nicht in die Relegation reinrutschen. Und natürlich, wir wollen natürlich auch auf jeden Fall Union Halle-Neustadt, dass sie halt oben erwähnen, dass sie halt gegen Leverkusen gewinnen, 35-30, sich damit wirklich jetzt auch rausnehmen aus diesem Abstiegskampf und da wirklich, ja, entspannter ein bisschen reingehen können. Klar, natürlich ist auch dein letztes Heimspiel in der Saison, da willst du mir sicherlich auch noch gut verkaufen, aber der Druck ist jetzt natürlich ein anderer, ne? Das muss man auch sagen.
Definitiv. Also ich glaube, dass die Karten gut liegen für Neckarsulm, weil Halle Neustadt sich natürlich gerettet hat und eher die Vipers da wirklich, ja, gucken, sich umschauen müssen, so, ne? Dass sie da nicht irgendwie nochmal in diesen Strudel geraten. Und am Ende glaube ich leider, dass alles so bleiben wird, wie es jetzt aussieht gerade. Also Tabellenkonstellationen sich nicht verändern wird und Sachsen-Zwickau da in die Relegation muss.
Okay, gut. Ich glaube, da würde ich dir nicht so großartig widersprechen wollen. Wir werden es sehen am Ende. Ne? Wir werden dann am Montag drüber sprechen. Auf jeden Fall, bis dahin solltet ihr auf jeden Fall nicht nur unser Podcast folgen, sondern natürlich auch uns auf Social Media folgen. Facebook, Twitter, Instagram, hört ihr dann uns zu folgen. Bei Anwurf findet ihr uns dort jeweils. Hört in unseren letzten Podcast rein. Wir haben jetzt in der vergangenen Woche mit den beiden Bundestrainern im Beachhandball gesprochen, der Männer und der Frauen, Martin Frank, Alexander Novakovic, mit exklusiven Infos zum Thema Beachhandball bei Olympia solltet ihr auf jeden Fall reinhören. Das findet ja auch noch an dieser Woche. Also von daher habt ihr diese Woche nicht nur Hallenhandball, sondern auch Beachhandball, was ihr verfolgen könnt. Also von daher volle Handballwoche. Wir werden nächste Woche dann draufschauen hier bei Anwurf beim Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf. Der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.